Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend beim Kepler-Salon, bei der dritten Veranstaltung des heurigen Kepler-Salons. Wenn jemand noch Getränke bestellen will, bitte ich Sie, das jetzt bei der Gastronomie Kenzel noch zu machen. Es gibt vom Kepler-Salon wie üblich eine Audioaufnahme, dieses Podcast auf der Homepage herunterladen können. Ich würde Sie nachher bei der Diskussion dann bitten, wenn Sie Fragen stellen, ins Mikrofon zu sprechen. Diejenigen, die voriges Jahr schon dabei waren, wissen das. Was ins Mikrofon gesprochen wird, wird dann auch Podcast aufgenommen. Was nicht ins Mikrofon gesprochen wird, ist nicht auf Aufnahme dabei. Also bitte, dass Sie dann ins Mikrofon sprechen. Ja, mein Name ist Stefan Hametner. Ich freue mich, dass ich hier eine Spezialistin im Bereich Algen und Biotreibstoffe begrüßen darf, Frau Dr. Heike Frühwirth. Frau Dr. Frühwirth hat an der Universität Graz, an der Technischen Universität Graz, Verfahrenstechnik studiert. Sie arbeitete als Assistentin am Institut für Thermische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik an der Technischen Universität Graz. Heute leitet sie die Forschungsabteilung über Biodiesel bei der Biodiesel International AG, seit 2006, glaube ich, das richtig ist. Und sie beschäftigt sich mit der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von nachwachsenden Treibstoffen und Wertstoffen. Oder Werkstoffen gehabt, was sind Wertstoffe? Ich glaube, Sie werden sich erklären, was man dann darunter versteht. Der Schwerpunkt Ihrer Forschung betrifft die Verwendung von phototrophen Organismen als Rohstofflieferanten zur Biodieselherstellung. Ich würde Sie bitten, mit Ihrem Vortrag auch jetzt zu beginnen.
Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung an die Organisatoren. Es freut mich sehr, dass ich heute hier die Gelegenheit habe, Ihnen unseren Forschungsalltag näher zu bringen. Die Frage ist einmal gleich, mit der ich beginnen möchte. Ich habe für den Hintergrund ein paar Bilder mit, dass Sie sehen, dass Sie auch so ein bisschen mitschauen können, was wir machen. Ich habe Bilder eben aus dem Labor mit, einfach nur so, wenn Sie daneben mitschauen möchten. Ja, die Frage ist, wer sind wir? Wir sind ein Anlagenbauunternehmen, ein steirisches Anlagenbauunternehmen, Biodiesel International AG. Wir bauen, wie der Name schon sagt, Biodieselanlagen. Das machen wir weltweit. Unsere Anlagen gibt es in den USA, gibt es in Hongkong, aber hauptsächlich in Europa. Und da hauptsächlich in Deutschland und in Spanien. Biodiesel ist Ihnen ein sicher Begriff, ist Fettsäure-Methylester, wird aus Fettsäuren, aus pflanzlichen und tierischen Ölen gewonnen. Und was das Besondere am BDI-Verfahren ist, dass wir nicht in erster Linie als Lebensmittel verwertbare Öle, wie zum Beispiel Rapsöl oder Sojaöl, verwenden, sondern eher Reststoffe. Das heißt, unsere Technologie zielt eher ab, Waste to Fuels zu verwerten. Das ist Altspeiseöl, Tierfett, Trap Grease. Ja, dann stellt sich die Frage, warum um alles in der Welt will ein Anlagenbauer, der weltweit Biodieselanlagen baut, sich mit Algen beschäftigen? Zuerst einmal zur Energiesituation. Diese zwei Bilder sind, die linken Bilder, die sind aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, die leeren Autobahnbahnen, die Ölkrise. Wir haben Erdöl jetzt zur Verfügung, aber wir wissen nicht, wie es in Zukunft sein wird. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Biotreibstoffen schon seit mehreren Jahrzehnten und wir sehen da auch Potenzial in der Zukunft. Dieses Bild, es wird sehr gern in Biotreibstoffen, warum Biotreibstoffe, wir jetzt ganz kurz die CO2-Neutralität veranschaulichen. Hier haben wir einen Kreislauf, CO2 in der Atmosphäre, wir wissen, CO2 ist in der Atmosphäre vorhanden, wird dann von Pflanzen aufgenommen, von jeder Pflanze. Diese Pflanzen, die Ölsaaten bilden, können zur Pflanzenölproduktion verwendet werden, aus dem Pflanzenöl dann Biodiesel hergestellt werden und beim Verbrennen dieses Biodiesels wird dann wieder so viel CO2 frei, wie die Pflanze vorher aufgenommen hat. Also das ist dieses Schlagwort CO2-Neutralität. Jetzt wissen wir, warum wir Biotreibstoffe machen, aber warum Algen? Also wir sind als BDI, als Unternehmen seit guten 10 Jahren auf der Suche nach immer neuen Rohstoffen. Das hat begonnen mit Altspeiseöl, das ist ja vor 15 Jahren noch gar nicht gesammelt wurde. Tierfette, alle diese Rohstoffe sind limitiert. Also wir machen eine neue Rohstoffquelle auf, schauen uns Tierfette an und irgendwann einmal sind die Tierfette auch nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden, wie wir sie als Biotreibstoffe einsetzen könnten. Jetzt aktuell bauen wir eine Anlage, die Drap Grease verarbeitet. Also ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist Fettabscheiderfett, Fett, das aus Wasser abgeschieden wird. Also Reststoff, Müll, und auch den können wir in einer Anlage, also jetzt schon in der zweiten Anlage, zu Biodiesel verarbeiten. Nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor daran, neue Rohstoffe zu finden, auch neue Pflanzen. Also wir haben Augen und Ohren offen und schauen, woraus ließe sich noch nachhaltig Treibstoff herstellen. Und da sind wir eben vor mehreren Jahren auf Algen gestoßen. Algen haben den großen Vorteil, Mikroalgen, dass sie sehr schnell wachsen. Also das ist das Um und Auf, sie wachsen sehr schnell. Das heißt, sie verwerten das CO2 besonders effizient, wachsen schneller als Landpflanzen, können das Sonnenlicht dadurch auch effizienter umsetzen. Und alle die Nachteile, die ich bei Ackerpflanzen habe, was jetzt um Düngung geht, um Bewässerung, wenn ich zum Beispiel in zu trockene Gebiete gelange, alle diese Nachteile habe ich bei Algen nicht, weil Algenkultivierung immer ein technologischer Prozess ist. Das heißt, ich kann das sehr genau steuern. Ich trage auch keine Phosphate oder Nitrate hinaus aus der Kultivierung, weil die bleibt mir ja drinnen. Die Algen fressen ja die Phosphate und Nitrate auf. Was können wir jetzt aus Algen machen, aus Mikroalgen? Wenn wir ganz oben uns anschauen, Biogas ist eine etablierte Technologie, da kann man Algen sehr gut verwerten, haben wir auch schon gemacht, mit unseren Algen bzw. mit Reststoffen daraus. Hat sicher ein gewisses Potenzial, Algen als Biogas zu verwerten. Das nächste ist die thermische Verwertung, ist natürlich möglich. Verbrennen kann man alles, also fast alles, aber es ist also ein bisschen zu schade, die hochwertige Algenmasse einfach zu verbrennen. Das nächste ist Wasserstoff. Algen, das ist, glaube ich, nicht so bekannt. Bestimmte Algenstämme sind auch in der Lage, Wasserstoff zu synthetisieren. Das heißt, man lässt sie keine vollständige Photosynthese machen. Man verhindert es, indem man ihnen einen essentiellen Nährstoff, Schwefel, nimmt und sie sind dann nicht in der Lage, diesen vollen Photosynthesezyklus zu machen und bilden dann anstatt Sauerstoff Wasserstoff. Das nächste, womit wir uns auch beschäftigen, ist Biodiesel. Biodiesel, die Algen können dazu gebracht werden, einen bestimmten Anteil Lipide zu bilden. Und diese Lipide sind dann sehr gut im Biodiesel umwandelbar. BTL ist auch so ein Schlagwort, auch in aller Munde Biomass to Liquid. Da geht es darum, zellulosehältige Rohstoffe in flüssige Treibstoffe umzuwandeln. Da eignen sich Mikroalgen nicht so sehr dazu. Wir haben einfach zu viel Proteine nach wie vor in den Algen und der Stickstoff stört uns da eigentlich im Prozess. Ja, und dann Bioethanol ist natürlich auch eine Option, aber für uns als BDI nicht so interessant, weil wir ja von unserer Technologie her uns auf Biodiesel konzentrieren. Da habe ich kurz skizziert, wie das Prinzip ausschaut. Das Prinzip ist ganz einfach. Jeder, der ein Schwimmbad zu Hause hat, weiß, dass Algen sehr genügsam sind und sich einnisten, wo sie nur können. Das ist ein Becken, das Gebilde, das längliche drin soll eine Alge sein und die gelben Einschlüsse eben die Lipideinschlüsse in der Alge. Was die Alge braucht, sind Mineralstoffe, Nitrate, Phosphate hauptsächlich, wie auch andere Pflanzen, CO2. Und daraus kann sie bei einer Anwesenheit von einer Lichtquelle Biomasse synthetisieren, die eben Fette und Öle enthält und Sauerstoff. Die Fette und Öle können zu Biodiesel und Glycerin umgewandelt werden und die Restbiomasse noch einer weiteren Verwertung, eben wie zum Beispiel Biogas, zugezogen werden. Ja. Wenn Sie vielleicht schon einmal was über Verwertung von Mikroalgen gelesen haben, da werden Ihnen sicher ganz fantastische Zahlen untergekommen sein. Also wir verfolgen das jetzt seit mehreren Jahren, verfolgen auch Pressemeldungen, weil wir als Forscher uns natürlich interessieren, was anderswo gemacht wird. Und da stoßen wir oft auf wundersame Dinge. Also auf das Perpetuum mobile ist sicher irgendwo in einer Algenkultivierung, denn es ist also fantastisch, was teilweise in manchen Pressemeldungen gebracht wird. Das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. einerseits die Produktivitäten. Man muss damit rechnen, dass Algen sehr verdünnt wachsen. Also ich habe nur einige Gramm pro Liter Biomasse in der Algensuspension drinnen. Das heißt, das Restwasser muss ich managen und es muss mir trotzdem unterm Strich ein wirtschaftlicher Prozess rauskommen. Und das Zweite sind die Lipidbestandteile. Also wir haben schon gesagt, wir können Fette und Öle zu Biodiesel verarbeiten, aber nicht jedes Lipid. Also Lipid ist ein Sammelbegriff und ich kann nur Neutralfette, also Monodi-Triglyceride und Fettsäuren verarbeiten. Alle anderen, Phospholipide oder Glykolipide, mit denen fange ich genau gar nichts im Biodieselprozess an, wird aber oft einfach dazu gerechnet. Das heißt, man muss sehr genau schauen, was die Alge dann tatsächlich leistet. So, und die Frage ist, was machen wir denn mit den Algen? Was können sie? Ja, sie können Abgas verwerten. Wir testen das auch experimentell bei uns. Wir haben mobile Photobioreaktoren und verwerten Abgas aus derweil noch fossilen Anlagen. Also wir haben uns bisher eine Müllverbrennungsanlage und ein Zementwerk angeschaut und wir fahren dann mit einer Batterie, nämlich 4 solchen Photobioreaktoren, zu der Anlage hin. 2 Reaktoren werden dann mit dem Abgas aus dem Kamin gefüttert. Also das CO2 ist ja die Kohlenstoffquelle und 2 zum Vergleich mit reinem CO2, dass man ganz bestimmt vergleichen kann, wie die Algen auf das CO2 und auch die Verunreinigungen, die da noch drinnen sind, im Abgas reagieren. Das sind sehr vielversprechende Versuche. Also wir haben gleich mit der Müllverbrennungsanlage begonnen und waren dann ganz erstaunt, was sie aushalten. Wir haben da einen Langzeitversuch auch gemacht. Und auch in der Zementindustrie wird ja verbrannt, was gerade günstig zu haben ist. Heute am Nachmittag haben wir mit Versuchen beim Biomassekessel begonnen. Also Biomasse haben wir noch nicht. Also das heißt, dass wir biogenes CO2 dann noch einmal über die Algen drüber schicken und dann noch einmal Treibstoff draus machen. Ja, das sind jetzt Fotos von der Müllverbrennung. Da sieht man die Müllverbrennungsanlage, das war in Kärnten und die Algenreaktoren. Und hier das Zementwerk in der Steiermark, wo wir auch im Werk aufgebaut haben. Und direkt vom Kamin das Rauchgas entnommen haben. Ja, was kann ich noch damit machen? Ganz raffiniert ist es, also Biogas über eine Algenkultur zu schicken. Das hat den Vorteil, also Biogas besteht ja aus Methan und CO2 und je höher der Methangehalt im Biogas ist, desto wertvoller ist es. Das heißt, es gibt einige Verfahren auch, in denen das CO2 abgetrennt wird aus dem Biogas, aber dann habe ich halt eine CO2-Fraktion. Was mache ich dann damit? Wir machen Folgendes, also im Labormaßstab. Wir leiten Biogas über die Algenkultivierung und die Algen fressen, also verwerten das CO2 und es bleibt uns ein konzentriertes Biogas übrig. Das heißt, wenn wir beginnen, es ist circa halbe, also 60-40 ist der Anteil und wir leiten dann wir leiten es über die Algenkultur drüber und bekommen dann ein konzentrierteres, wertvolleres Biogas heraus, einerseits. Andererseits haben wir biogenes CO2 für unsere Algen aus dem Biogas verwertet. Das ist jetzt nur ein Schema, wie es technisch ausschaut. Bitte.
Wie weit können Sie da das Methan aufkonzentrieren?
Also da sind wir ganz am Anfang. Also das könnte ich noch nicht sagen, aber wir erwarten uns, dass wir das CO2 vollständig abtrennen können. Also technisch vollständig. Dass wir dann so Biogas mit einer Einspeisequalität bekommen. Also das ist unser Ziel. Ja, was wir noch machen, also unser Zugang ist ja als Biodieselhersteller ist Algenbiodiesel. Das ist ja unser Hauptprojekt. Da geht es darum, Biodiesel aus Algen zu machen. Wir haben aber recht schnell gesehen, dass es eher ein mittelfristiges Projekt ist, dass wir wirtschaftlich noch sehr weit davon weg sind, tatsächlich eine Algenbiodieselanlage zu bauen. Also technisch haben wir es schon ganz gut im Griff, aber es ist einfach noch nicht, es würde sich wirtschaftlich noch nicht ausgehen, so eine Anlage zu bauen. Außer die Erdölpreise würden explodieren, aber das wünschen wir uns ja auch nicht. Da haben wir eben begonnen, uns nach Produkten umzusehen, die wertvoller sind. Algen synthetisieren ganz spannende Metabolite, ganz spannende Inhaltsstoffe und eins davon, also eine Vielzahl von Vitaminen. Das zweite sind dann Buffer, das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, diese Omega-3-6-9 Fettsäuren, sind ja sehr bekannt, dieser Nahrungsergänzungsmittel wird in der Tierernährung eingesetzt, die sind heiß begehrt und es ist ein Wachstumsmarkt, das heißt, das ist natürlich für uns auch interessant, da was zu machen. Das wird momentan hauptsächlich aus Fischöl hergestellt. Also werden die Fischreste ausgepresst und aus diesem Fischöl die Omega-3-Fettsäuren isoliert. Ja, diese Bestandteile und noch Pigmente etc. kommen in der Kosmetik zum Anwendung. Also es gibt, vielleicht ist Ihnen schon untergekommen, Algenpflegeprodukte etc. Also das ist auch sehr, sie sind natürlich auch sehr hochpreisige Anwendungen. Futtermittel ist spannend. Fische, die Omega-3-Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren in ihrem Körper haben, die können diese Omega-3-Fettsäuren nicht selber bilden. Die Fische nehmen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren über die Algen auf und akkumulieren sie im Körper. Das heißt, mit der Gewinnung von Omega-3-Säuren, Fettsäuren über Fische, gehe eigentlich den Umweg über den Fisch, ich könnte sie gleich direkt aus den Algen entnehmen. Das machen wir jetzt in einem Forschungsprojekt. Und Algen werden auch als Futtermittel in Aquakulturen eingesetzt. Also da ist ein Bild drauf, also zum Beispiel für Muscheln, Schrimpszucht etc. werden Algen eingesetzt. Und auch Lachse, also Zuchtlachse, bekommen auch Algen, nämlich das Astaxanthin aus Algen, um diese rote Farbe überhaupt erst zu bekommen. Gut, und der letzte Punkt ist wieder was Technisches, das ist Biomasseabsorption, auch ganz spannend. Algen sind in der Lage, an ihrer Oberfläche Schwermetalle zu absorbieren. Das ist ganz spannend, das ist jetzt also so ein Querverlink zu dem, was ich Ihnen schon vorher erzählt habe, diese Abgastests, da haben wir auch gesehen, dass manche Schwermetalle sich in den Algen festsetzen. Das heißt, die haben wir dann aus dem Abgas, haben wir Blei zum Beispiel abgebaut und das hat sich dann in der Biomasse wiedergefunden. Und die Algen, die geernteten Algen, kann ich ja ganz gezielt in der Abwasserreinigung einsetzen als Adsorptionsmittel. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Also ich habe Ihnen schon erzählt, was wir machen, wo wir forschen. Und jetzt zeige ich Ihnen zuerst einmal ein paar allgemeine Dinge zur Algenkultivierung und dann, wie wir bei uns im Labor forschen. Ja, es gibt momentan weltweit verschiedene Strömungen, Richtungen, wie Forschungsgruppen oder auch Pilotprojekte, Demoprojekte an das Thema Algenkultivierung herangehen. Ganz links sehen Sie einen Open Pond, das ist eine offene Kultivierung, das sind seichte Becken, in denen Algen wachsen. Das ist, kann man sich vorstellen, von der Investition her sehr günstig. Energie brauche ich auch nicht viel, da werden die Algen nur ganz langsam durchbewegt, dass sie nicht absedimentieren, sondern in Schwebe bleiben. Und Entschuldigung, Sie können sich sicher vorstellen, dass es auch Nachteile hat. Also in diesen Open Ponds besteht einmal die Gefahr, dass ich Kontaminationen reinbringe. Also jeder Vogel, der da drüber fliegt, kann mir meine Algen kontaminieren. Und ich bekomme auch nicht die Produktivität zusammen, die ich mit den Systemen, die daneben angeführt sind, bekommen kann, mit den geschlossenen. Da gibt es zwei, also jetzt grundsätzlich, es gibt Spielarten noch und nöcher. Also wenn Sie schon mal ein bisschen recherchiert haben, dann werden Sie gesehen haben, Photobioreaktoren gibt es wie Sand am Meer. Da gibt es grundsätzlich welche, bei denen das Medium bewegt wird, wie hier das obere. Das sind so horizontale Rohre, durch die Algensuspension durchgepumpt wird. Und ich habe vorher schon erzählt, dass Algen in sehr verdünnten Systemen leben. Das heißt, ich muss für ein paar Gramm Algen literweise Wasser bewegen. Also die Energiebilanz geht sich in diesem Fall zur Treibstoffherstellung nicht aus. Das heißt, da trage ich mehr Energie rein, als ich dann später aus meinem Algen-Biodiesel gewinnen könnte. Das zweite sind dann Airlift-Reaktoren. Das funktioniert so, da ist die Algensuspension in aufrechten Reaktoren und von unten bepluppere ich mit Gas. Das heißt, das Gas hält mir die Algen in Schwebe und auch das CO2 blase ich von unten ein. Das ist energetisch günstiger und auch ein System, das wir für uns in unseren Laborreaktoren übernommen haben. Es zeigt das später noch her. Und was es gibt, neuartige Konzepte. Das ist zum Beispiel ein Konzept der NASA. Die breitet Matten auf der Meeresoberfläche aus. Das sind auch mehrlagige Platten. Da wird das CO2 in einer Lage eingeblasen, in einer anderen Lage wachsen die Algen und zum Entleeren wird es zusammengerollt. Also wirklich wie ein Luftmatratzensystem und die sind riesengroß. Also die haben da schon einige dieser Reaktoren getestet. Also über die Energiebilanz dazu kann ich nichts sagen, aber es ist ein geschlossenes System, das heißt, kontaminiert wird nicht. Es wird die Wellenbewegung genutzt. Es ist eigentlich von der Temperierung auch nicht so schlecht. Also oben habe ich es zwar sehr heiß, aber von unten ist Wasser. Ganz interessantes System. Gut, wie schaut der Prozess jetzt aus? Also ich bin Verfahrenstechnikerin, ein Blockfließbild muss sein. Wir schauen jetzt nur ganz schnell durch. Wir beginnen immer oben links. Und wir haben ein Abgas. Wir beginnen mit der Abgasreinigung. Das heißt, wir reinigen Abgas, müssen wir. Jedes Abgas ist gereinigt. Das gereinigte Abgas kommt dann in die Algenkultivierung. Die Algen bilden Biomasse und Sauerstoff. Sauerstoff blase ich raus, verwerte ich nicht. Und mit der Biomasse gehe ich weiter. Also zuerst mal eine Festflüssigtrennung. Das heißt, ich muss zuerst einmal das Wasser loswerden. Also was ich will, ist ja die trockene Biomasse. Das Wasser muss ich aber auf jeden Fall im Kreis führen. Also entweder muss ich Abwasser verwerten, dass ich die Algen dazu verwende, Nitrate, Phosphate abzubauen und danach eine bessere Qualität im Wasser zu haben, oder ich muss das Wasser im Kreis führen. Sonst geht es also mit der Stoffbilanz nicht aus. Danach kommt es zum Zellaufschluss. Also die Biomasse kommt zum Zellaufschluss, danach wieder eine Festflüssigtrennung, weil der Zellaufschluss ist ja in einer flüssigen Phase mit einem organischen Lösungsmittel zum Beispiel und muss ich auch im Kreis führen. Und was ich dann aus diesem Zellaufschluss und aus diesem Extraktionsprozess meistens herauskriege, ist ein Algenöl. Das kann ich dann verestern, umestern und danach habe ich einen hoffentlich normgerechten Algenbiodiesel. Gut, jetzt erzähle ich Ihnen, was wir bei BDI genau machen. Also unser Algenprojekt ist in drei Blöcke unterteilt. Wir kultivieren, wir arbeiten auf und wir wandeln dann das Algenöl in Biodiesel um. Für die Algenkultivierung haben wir eine Kooperation mit der Uni Wien, mit dem Professor Schagerl. Das heißt, er selektiert für uns Algen vor. Er schaut sich an, was wir brauchen könnten. Algen, die schnell wachsen, Algen, die viele Lipide bilden. Und die vorselektierten Algen bekommen wir dann nach Krambach und die schauen wir uns dann genauer in unseren Reaktoren an. Dann das nächste ist dann Downstream-Aufarbeitung. Das heißt, da wird extrahiert. Bei uns wird extrahiert mit organischen Lösungsmitteln. Und das Algenöl wird dann in Biodiesel umgewandelt. Da sehen Sie ein paar Fotos aus dem Labor. Also wie schon gesagt, wir haben auch Airlift-Reaktoren, energetisch das günstigste. Das sind eben 5-Liter-Reaktoren. Wir arbeiten so klein. Also wir bekommen da immer nur im Gramm-Maßstab Biomasse heraus. Aber wir wollen ja nicht produzieren, wir wollen ja forschen, wir wollen uns anschauen, wie wir die Reaktionsbedingungen steuern müssen. Und wir haben da mit dieser Größe, das ist ausreichend für uns. Und so können wir es noch sterilisieren. Reaktoren. Das ist für uns auch wichtig, weil wir müssen reproduzierbare Bedingungen schaffen. Und ganz rechts sehen Sie den großen. Ja, wir brauchen auch große Reaktoren, um einen ersten Scale-up zu machen. Wir wollen ja mal eine große Anlage bauen. Ja, die Aufarbeitung findet dann auch bei uns statt. Wir haben Batch-Reaktoren, das heißt Reaktoren, in die ich einmal ein Reaktionsgemisch fülle und dann entnehme. Und ganz rechts sind sie eine kontinuierliche Anlage. Das heißt, wird kontinuierlich Öl und Fett und Methanol und Katalysator hineingeschickt und kontinuierlich Produkt abgezogen. Das kann man mit Algenöl noch nicht machen, weil da sind wir noch zu klein dafür. Also da produzieren wir noch zu wenig. Gut. Analytik ist natürlich immer wichtig. Wir müssen wissen, was wir machen und was wir zum Schluss rauskriegen. Für uns als Anlagenbauer ist auch sehr wichtig, auch jetzt schon von Anfang an Daten zu generieren, die wir später brauchen in der Anlage. Also unser Ziel ist immer die Anlage. Und deshalb haben wir auch ein Prozessmonitoring, ein Prozessleitsystem und alle unsere Reaktoren, alle Werte aus den Reaktoren, also alle Stoffströme, die reinkommen, pH-Werte, Temperaturen etc., speisen wir alle ins Stoff, ins Prozessleitsystem. Das heißt, wir können immer nachvollziehen, was worauf Einfluss hat. Und was ganz spannend ist, das ist die Fett- und Ölanalytik. Es gibt für jede Analytik gibt's Standards, Normen. Die gängigen Biodieselnormen, also die Öleingangskontrollen für Biodiesel, sind auf Algenöl nicht anwendbar. Also in Algenöl habe ich so viele störende Substanzen, dass ich diese Standardanalytik nicht verwenden kann. Und wir haben dann bei uns im Haus eine eigene Analytik entwickeln müssen. Also das Algenöl ist in dem Extraktionsprozess, da wird auch das Chlorophyll mit extrahiert. Also können wir uns vorstellen, das ist wirklich also dunkelgrün, fast schwarz und stört jedes GC. Also nicht verwertbar. Das heißt, wir haben uns da ganz, ganz neue Methoden entwickeln müssen. Und was wir auch haben, das ist ein kleines Beispiel, zwei Bilder. Da sehen Sie auf dem einen eine Rührplatte mit einem Kühler drauf. Und das war die Probenvorbereitung, wie wir sie uns entwickelt haben. Und wir haben sie dann rechts daneben weiterentwickelt in die vielen, vielen, vielen kleinen, einfach um effizienter zu sein. Also das ist natürlich für uns auch ganz wichtig, dass wir mit unserem in unserer Analytik mit den Proben dann auch nachkommen, die wir in der Forschung oder im experimentellen Teil herstellen. Und was auch noch sehr wichtig ist, können Sie sich vorstellen, wir arbeiten in kleinen Systemen, wir haben diese 5-Liter-Reaktoren, haben wenige Gramm Biomasse und wir beginnen Batch. Das heißt, wir beginnen mit ganz wenig Biomasse und lassen die Algen da drinnen wachsen und verfolgen, wie die Alge wächst in dem Zyklus, 7 Tage, 10 Tage. Und öfter, also einmal täglich, entnehmen wir eine Probe und wollen uns anschauen, wie viel Biomasse ist gebildet. Das ist das Erste. Also ich kann mir die optische Dichte anschauen, ich kann das Gewicht, ich kann die Masse messen und schauen, wie viel Biomasse hat sie gebildet. Aber was wirklich wichtig für uns ist, wie viel Fett, wie viel Öl zu diesem Zeitpunkt. Was habe ich jetzt gemacht, wo sind die Einflussfaktoren? Und dazu muss ich aus minimalen Mengen messen können. Und das können wir jetzt inzwischen. Wir können, da rechts unten ist ein kleiner Eppendorf, das ist so ein kleines Plastikgefäß und können dort mit 5 Milligramm Probe messen. Und 5 Milligramm ist das Gewicht einer halben Ameise. Das heißt, wir können mehrmals während dieses Batch, und das ist absolut wichtig für uns, messen und sehen, wann beginnt sie Fett und Öl zu bilden. Jetzt fragt sich jeder, da wird geforscht, wie weit ist man denn? Wie schon gesagt, es wird noch einige Jahre dauern, bis wir tatsächlich Algenbiodiesel tanken können. Es gibt noch Hürden, die sind in erster Linie wirtschaftlicher Art. Technologisch kann man die meisten Dinge schon überwinden. Was wesentlich ist, dass wir Normen erfüllen. Wir müssen mit unserem Produkt Biodiesel-Normen erfüllen, um auf dem Markt bestehen zu können. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein CFPB-Wert. CFPB steht für Cold Filter Plugging Point. Da untersucht man Treibstoffe. Also Treibstoffe, das Kälteverhalten von Treibstoffen, die werden abgekühlt in 5-Grad-Schritten und werden dann über einen Filter geschickt. Und sie dürfen eine gewisse Zeit brauchen, um diesen Filter zu passieren. Und wenn sie das nicht mehr schaffen, diesen Filter, diesen genormten Filter in der vorgegebenen Zeit zu passieren, weil es einfach schon zu langsam geht, dann sagt man, okay, das ist jetzt der Cold Filter Plugging Point, an dieser Temperatur beginnt er den Filter zu verstopfen. Und im Diagramm sind aufgetragen Werte für verschiedene Biodiesel aus verschiedenen Rohstoffen. Und umso niedriger der CFPB-Wert ist, ist natürlich umso besser. Das heißt, umso niedriger der CFPB-Wert ist, umso bei niedrigeren Temperaturen kann ich diesen Treibstoff verwenden. Und wir sehen dann, bei den sehr niedrigen Temperaturen kommt dann eigentlich nur Rapsöl in Frage. Danach, ich hoffe, ich sehe das jetzt richtig, müsste eigentlich Altspeiseöl sein. Und danach Tierfett. Und Algenöl ist eben das Grüne. Dazwischen liegt im Bereich von Altspeiseöl und Tierfett. Das heißt, das ist in einem Bereich, den wir auch aus unseren Anlagen kennen, aus unseren Produkten kennen, also durchaus handhabbar. Gut, damit komme ich auch schon zum Abschluss meines Monologs, dass Sie dann endlich zu Wort kommen. Ganz kurz zusammenfassend, wir beschäftigen uns mit Mikroalgen, weil sie schnell wachsen. Das ist der Grund. Hohe Wachstumsraten, und wir sehen ein Potenzial darin, diese hohen Wachstumsraten technisch umzusetzen zu einem Kultivierungssystem, zu einem Gesamtsystem, das effizient Biodiesel herstellen kann. Allerdings müssen wir da noch einige Hürden überwinden, und da sind wir dabei. Und ich darf Ihnen jetzt im Anschluss noch ein Video zeigen aus unserem Labor. Das hat ein Praktikant von uns letztes Jahr gedreht. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend für Sie, weil Sie dann einfach einmal ganz, ganz praktisch sehen, der hat ein Praktikum bei uns gemacht, ein Generation Innovation Praktikum, und hat seinen Praktikumsbericht als Video gedreht und hat es so formuliert, dass es, also die Vorgabe von der Generation Innovation Stelle war, er muss es so erklären, dass es seine Klassenkameraden verstehen. Also er hat sehr viele Dinge sehr detailliert erklärt, aber Sie werden ganz spannenden Einblick kriegen, wie es bei uns praktisch im Labor abläuft. Ihr könnt dazu sprechen. Hallo, ich bin der Praktikant.
Also Biodiesel International AG. Ich werde euch jetzt zeigen, was ich in meinem vierwöchentlichen Praktikum so alles gemacht habe. Alles beginnt hier im Algenlabor. Wir sehen zu meiner Rechten schon Photobioreaktoren, in denen werden Algenstämme herangezüchtet, natürlich unter strengster Kontrolle. Wir kontrollieren die CO2-Zufuhr, wir kontrollieren das Licht. Und ich komme erst ins Spiel eigentlich, wenn die Algen den Reaktor verlassen und getrocknet sind. Und die schauen dann so aus. Diese getrockneten Algen, die wir da jetzt haben, enthalten neben der Biomasse auch noch jede Menge Fette, die wir rauskriegen wollen. Und dazu müssen wir in den ersten Stock zu unserem Rührkessel. Also wir haben da jetzt unseren Rührkessel, der ist bereits mit Algen gefüllt. Zusätzlich dazu haben wir auch unser Lösungsmittel drinnen. Dieses Lösungsmittel löst die Fette aus den Algen raus. Und wir werden das jetzt einfach ablassen, um es dann weiter zu verarbeiten. Während wir das jetzt ablassen, können wir schon mal beginnen, das Lösungsmittel für den nächsten Durchlauf herzustellen. Wir stellen uns jetzt unser Lösungsmittel her. Dazu habe ich natürlich schon was vorbereitet. Die genaue Rezeptur des Lösungsmittels ist natürlich streng geheim. Wir haben jetzt unser Lösungsmittel mit den darin gelösten Ölen abgelassen, neues Lösungsmittel eingefüllt und müssen das jetzt wieder nach unten bringen. So, das ist die flüssige Phase aus unserem Reaktor. Das sind natürlich noch einige Schwebeteilchen drinnen, die wir rausfiltrieren müssen. Da wir mit organischen Lösungsmitteln arbeiten, müssen wir sie natürlich schützen. Und dazu brauchen wir unsere Handschuhe. So, wie wir das Ganze filtriert haben, müssen wir natürlich nur noch das Lösungsmittel rauskriegen. Und das machen wir im ersten Stock.
this life and where to keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say, cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist, beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run, everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back, but you're denied.
Wir haben jetzt unser Öl-Lösungsmittel-Gemisch in einen Kolben überführt und den einen Rotor Vapor angeschlossen. Was jetzt passiert, ist ganz einfach. Wir erhitzen unsere Mischung. Da die Lösungsmittel einen wesentlich niedrigeren Siedepunkt haben, verdampfen sie, steigen dann da durch, werden hier gekühlt, tropfen dann runter in unser Auffangbehältnis. Wenn wir fertig sind mit dem Rotorpapieren, haben wir hier die Öle und da die Lösungsmittel, schön getrennt. So, wir haben jetzt unser Extrakt gewonnen. Das kommt in dem Fall zur Analyse und soll in Zukunft allerdings nach dem Umesterungsprozess in den Tank.
Glaub keinem, der dir sagt, dass du nichts verändern kannst. Die, die das behaupten, haben nur Vorbeidruck Angst. Es sind dieselben, die erklären, es sei gut so, wie es ist. Und wenn du etwas ändern willst, dann bist du automatisch Terrorist. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Ja, herzlichen Dank. Es war sehr, sehr lehrreich, was wir da alles gehört und gesehen haben. Zum Beispiel gelernt, dass Bienenpraktikanten eine sehr gute Kondition haben müssen, weil sie den ersten Stock ins Erdgeschoss und wieder retour laufen müssen. Ja, ich würde Sie bitten, wenn Sie jetzt Fragen haben, die Mikrofone, hier haben wir ein Mikrofon, die Fragen zu stellen. Bitte.
Danke, mein Name ist Hans-Jörg Unterbaritzer. Sie haben einleitend eben Bilder gezeigt von leeren Autobahnen als Schreckensszenario, was ich ja nicht ganz so sehe. Auch eine Innenstadt ohne Autos ist kein Schreckensszenario, wenn die Mobilität noch aufrecht bleibt. Aber jetzt grundsätzlich ist es ja auch nicht nur ein Thema für den Individualverkehr, sondern auch für den öffentlichen Verkehr, biogene Stoffe zu verwenden. Was mir nicht jetzt herausgeht, Sie haben es kurz erwähnt, über den Energieeinsatz des Prozesses. Es wird ja bei den biogenen Treibstoffen ja immer kritisiert, dass doch der Energieeinsatz über die Feldbestellung, über die Veresterung sehr hoch ist. Können Sie einen kurzen Überblick geben, weil Sie auch Wasserstoffprozesse angeführt haben, eben die Energieanteile oder die CO2 sozusagen Anteile, die notwendig sind, in diesem Prozess am Laufen zu halten, ob hier im Vergleich bei den Algen zu anderen biogenen Treibstoffen eine verbesserte Möglichkeiten bestehen?
Ja, gleich einmal zu Wasserstoff kann ich noch nichts sagen. Das ist ein Forschungsprojekt, das heißt, da jetzt mit Energiebilanzen zu kommen, das wäre zu dem Zeitpunkt noch nicht seriös. Zu den Treibstoffen, die wir tatsächlich schon herstellen, die wir auch industriell herstellen in Anlagen, da haben wir jetzt als Beispiel, natürlich als Paradebeispiel, Waste to Fuel, also Tierfette, Altspeiseöle, um daraus Biodiesel herzustellen, ist im Vision Report 2030 von der EU eine, also nicht von uns errechnet, weil ich meine, wir könnten uns ja eventuell was schön rechnen, aber selbst die EU rechnet 88% Treibhauseinsparungspotenzial für diese Prozesse. Das heißt, wenn ich alles reinrechne, was da dazugehört, eben Waste noch einmal zu verwerten, dann habe ich ein so enormes Einsparungspotenzial. Und was noch ein sehr gutes Thema ist, auf das Sie mich bringen, das ist nämlich CO2. Die Algen fressen CO2, also sie verwerten CO2, aber ich brauche auch im Prozess mehr oder weniger, ich produziere im Prozess CO2, weil ich ja mische, rühre, transportiere etc. Und da rechnen wir Bilanzen mit. Also das ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Geschichte, weil wir sehr klein sind noch, also mit diesen kleinen Prozessen raufrechnen, aber da rechnen wir mit und da haben wir eine sehr schöne CO2-Einsparung über die Algen. Und deshalb auch jetzt noch dieses Bild, wenn Sie sich in Erinnerung rufen, mit den Röhrenreaktoren, da geht es nicht aus. Also wenn Sie pumpen müssen, produzieren Sie mehr CO2 mit der Pumpe, als Sie danach aus dem Biodiesel wieder sich gut schreiben lassen können, sagen wir so. Bitte.
Ja,
Ich hätte zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf die Bilanz im Stickstoff zum Beispiel oder in den anderen Düngemitteln. Ist ein Teil dieses Stickstoff oder der anderen Düngemittel im Treibstoff dann drinnen oder wird der auf einer anderen Seite ausgeschieden? Und die zweite Frage, haben Sie ungefähr, können Sie uns eine Faustformel sagen, wie viel Prozent der Lichtenergie dann in Form des Biotreibstoffes verwertbar ist?
Mhm. Die Nitrate, also die Algen brauchen ja Stickstoffe, Phosphor, Phosphate. Da haben wir Bilanzen dazu, das rechnen wir natürlich mit. Das bleibt in der Biomasse. Also diese Nitrate kommen nicht in den Treibstoff. Die könnte man gar nicht umwandeln, könnte man nichts damit anfangen. Was aber das Raffinierte ist, ist, dass man einerseits kann man geschlossene Systeme machen. Ich mache ein geschlossenes System, füttere Nitrate, Phosphate rein und regeneriere das Wasser. Aber die zweite, noch viel bessere Idee, die wir auch verfolgen, ist, Abwasser zu nehmen. Das heißt, wir holen uns unser Wasser für die Algenkultivierung aus der Kläranlage, holen es uns aus den verschiedenen Schritten, also Biologie 1, Biologie, also ich weiß jetzt gar nicht, welche wir jetzt alle schon verwendet haben, und die Restnitrate und Phosphate, die dann auch drinnen sind, verwerten die Algen bei uns im Labor. Und die zweite Frage...
Die Photosynthese-Bilanz.
Photosynthese. Ja, was man theoretisch möglich... Also gibt es ja Professoren, die sich nur mit der photosynthetischen Leistung von Pflanzen beschäftigen. Theoretisch möglich wäre es, 11% der photosynthetisch aktiven Radiation, also die zwischen 400 und 700 Nanometer, 11% des Gesamtsonnenlichts, 11% des Gesamtsonnenlichts, wenn man mal davon ausgeht, dass man nicht das ganze Spektrum, also Pflanzen können zwischen 400 und 700 Nanometer verwerten, das sind schon einmal nur 45%. Wenn ich dann sage, okay, ich gehe noch einmal runter, es trifft ja nicht jedes Photon auf eine Alge. Irgendwo wird es gestreut, reflektiert, ich kann es nicht nutzen. Wenn ich da Faktoren abziehe, komme ich maximal auf 11%. Also 11% des Sonnenlichts könnte ich maximal verwerten. Praktisch sind wir im guten Fall bei 5. Sehr guten Fall.
Verwertung im Sinn?
Im Sinn von Biomasse.
Also nicht nur Biomasse, ich habe gefragt, im Sinn des Treibstoffes. Also
im Sinn des Treibstoffes müssten Sie dann noch einmal runterrechnen auf... Es werden höhere Werte kolportiert, als wir verifizieren können, aber da müssten es dann davon ausgehen, dass von der Biomasse 20% Treibstoff sind und die Restbiomasse als Biogas verwertet werden kann. Also wir verwenden den Rest dann als Biogas, aber als die Biodiesel selbst 20% maximal. 20% von 5%. Bitte.
Mich würde interessieren, welcher Genese die Algen sind, die Sie verwenden. Sind das gentechnologisch veränderte oder sind die einfach rausgezüchtet?
Wir verwenden keine genetisch manipulierten Algen. Wir verwenden Wildstämme, die wir einfach selektieren. Also teilweise sind es aus Stammsammlungen, dass man sie aus Stammsammlungen bestellen. Also das macht eben unser Partner für uns, beziehungsweise sogar Isolate aus der Au. Aber überhaupt nichts genetisch Manipuliertes. Ist natürlich eine Option und etwas, was wir in der Zukunft auch andenken könnten. Aber wir sind jetzt, wir sehen noch so ein Potenzial in den Algen, wie wir sie jetzt haben und noch so viel in den Kultivierungsbedingungen. Also wir sehen, wenn wir an einem Schräubchen drehen in der Kultivierung, was man da rausholen kann aus den einzelnen Organismen, dass man noch nicht in die Richtung genetisch manipuliert zu diesem Zeitpunkt gehen.
Mikrofon bitte.
Meine Frage ist auch zu den Algen, und zwar zu den Wachstumsbedingungen. Ja. Arbeiten Sie dann nur mit Süßwasseralgen von diesem Wiener Professor oder auch mit Meeresalgen? Das könnten Sie ja leicht in diesen kleinen Reaktoren.
Ja, wir arbeiten hauptsächlich mit Süßwasseralgen, hat aber einen apparativen Grund. Also einfach, weil man nicht so eine Salzmenge im Kreis führen wollen und auch, weil wir mit Abwasser arbeiten. Und es ist uns dann, also es ist der Aufwand, die Salze dazu zu führen. Man muss immer in Relation sehen, wie viel Salz ist drinnen und wie viel Algen sind drinnen und was muss ich dazugeben. Oder wenn ich Abwasser verwende, müsste ich ja für die Meerwasseralgen, müsste ich dann ja ordentlich Salz dazu rein, das müsste dann wieder raus. Also es ist uns, also für uns nicht interessant, aber es arbeiten einige Gruppen mit Meerwasseralgen, da haben wir auch ganz, ganz gute Ergebnisse damit.
Okay. Mhm. Ich hätte eine Frage, und zwar degenerieren mit der Zeit die Algen? Denn bei der Abwasserreinigung hat man den Vorteil, die passen sich selber optimal an. Aber dort ist ja kein Grund, dass die genau sich dorthin entwickeln, um die maximale Fettmenge zu erzeugen.
Ja, haben wir bis jetzt noch nicht beobachtet, ist aber natürlich zu befürchten.
Was mich persönlich interessieren würde, wenn ich an Algen denke, wir schaffen es ja offensichtlich zum Teil relativ gut, Fett zu produzieren und zu speichern. Mhm. Wenn ich an Algen denke, dann denke ich an Kohlenhydrate. Wie schafft man es, dass Algen optimal Öle und Fette produzieren? Das muss ja auch ein gewisser biotechnologisches Know-how dahinter stecken, dass man das überhaupt produzieren kann.
Mhm. Also freiwillig tun sie es nicht. Also freiwillig würden sie Kohlenhydrate produzieren. Wir zwingen sie mehr oder weniger dazu durch Mangelbedingungen oder durch Stress, in denen wir sie aussetzen. Das heißt, wir reduzieren ihr, also wir züchten sie eine Zeit lang und reduzieren dann ab einem gewissen Zeitpunkt einen Nährstoff, zum Beispiel Stickstoff, und darauf reagieren sie dann mit erhöhter Fettbildung. Aber das ist nicht natürlich.
Josef Schweiger, Saatbau Linz. Meines Wissens gibt es ja in Nürnberg ja schon große Algenerzeugungsanlagen. In welche Richtung geht das? Können Sie da ein bisschen was sagen? Und habe ich Sie richtig verstanden, was die Wirtschaftlichkeit betrifft? Die Barrieren liegen auf der Seite der, ich sage mal, großtechnischen Algenerzeugung, nicht dann auf der Konversion zu Biodiesel. Ist das richtig so? Denn das ist Ihr Metier oder Ihr Unternehmen. Mhm. Also die großtechnische Erzeugung von großen Mengen von Algen, ist das richtig so?
Ja, die größeren Anlagen, die es gibt, die gibt es sehr viele in den USA, gibt es aber auch in Europa einige, in Israel, eine ganz große, im Anschluss an die Ben-Gurion-Universität. Da gibt es einige Spin-offs von Universitäten, die dann auch groß Algen kultivieren, also dann schon so Richtung 1 Hektar oder noch größer, auf Hawaii, Shell auf Hawaii, riesengroß. Das Problem ist aber tatsächlich die Algenbiomasse, die im Kilopreis nicht, und also ich sage jetzt mal, es ist jetzt so ein Schätzwert, nicht unter 2 Dollar zu haben ist. Und das ist dann eine Biomasse, die sich dann nicht so hundertprozentig gut für die Biodieselherstellung eignet. Das heißt, wenn ich da schon mal 2 Dollar für die Biomasse zahle, die dann 20% Fette und Lipide erhält, komme ich nicht mehr hin, um unter 1 Euro einen Liter Treibstoff herzustellen. Die Konversionsprozesse, die wir haben, sind etwas komplizierter mit Algenöl, aber die sind, schlagen nicht so zu Buche wie die Algenkultivierung. Also Sie haben es ganz richtig herausgehört, es ist die Algenkultivierung, die der große Kostentreiber ist.
Mikrofon bitte. Oder ich habe es immer so verstanden, ich bin nicht Fachmann in dem Bereich, dass ja die hohe Reproduktionsrate eigentlich das Thema ist, weil ich komme von der agrarischen Seite, nicht? Man baut nur einmal im Jahr, man ändert einmal. Was ist da der Bottleneck sozusagen? Können Sie das ein bisschen noch?
Ja. Was wir haben, also was das Potenzial der Algen ausmacht, ist ja, diese Mikroalgen sind ja wie kleine Kraftwerke. Das heißt, die ganze Zelle macht Photosynthese. Ich habe keinen Stamm, jetzt wie bei einem Baum, Stamm, Wurzeln etc., die nicht photosynthetisch aktiv sind. Die Blätter müssen so quasi den ganzen Baum mit ernähren und das leidet dann natürlich die Gesamteffizienz. Das ist es. Also sie ist ein kleines Kraftwerk, sie wächst schnell etc., aber es ist ein biotechnologischer Prozess. Das heißt, ich vergleiche hier Ackerbau wo ich ansehe, dann in, also ich bin wieder kein Fachmann für Ackerbau, aber wo ich sage, okay, in ein paar Wochen müssen dann wieder die Traktoren durchfahren und in ein paar Monaten kann ich dann ernten, mit einem Prozess, der, für den ich mal eine Anlage bauen muss, investieren muss, den ich überwachen muss, permanent, und der einen permanenten Energiebedarf hat. Wir haben einen permanenten Energiebedarf, diese Kultivierung zu bewegen, also um für diesen Stoffaustausch zu sorgen. Also das ist das Problem, dass ich halt auf der einen Seite Ackerbau mit einem biotechnologischen Prozess vergleiche und der biotechnologische Prozess derweil wirtschaftlich noch sehr schlecht wegkommt. Aber wer weiß, in ein paar Jahren schaffen wir es vielleicht.
Sehen Sie eventuell ein Potenzial im Zuge des Emissionshandels? In Österreich wissen wir, Österreich hat eine sehr negative CO2-Bilanz, dass Firmen wirklich großtechnologisch hier investieren, kohlendioxidintensive Firmen wie eben gerade Zementwerke oder wie Kraftwerke, dass die sich sozusagen Algenzuchtbecken zum Ausgleich für ihre Kohlendioxidbilanz zulegen. Ist dort Potenzial vorhanden?
Das machen, also das Zementwerk, mit dem wir da zusammenarbeiten, die machen tatsächlich Erhebungen und schauen sich mehrere Algentechnologien an, so im Hinblick auf CO2-Senke. Aber man muss dann halt auch wieder bedenken, dass sie um eine Tonne Biomasse herzustellen, brauche ich nur 1,8 Tonnen CO2. Also, aber um diese eine Tonne Biomasse herzustellen, können wir jetzt über den Daumen rechnen, wie viel Kultivierungsvolumen ich da brauche. Also jetzt 10 Kubik für 7 Tonnen pro Jahr. Und dann kann man sich schon vorstellen, was diese Anlage kostet und was auch die... was der Aufwand ist. Also die CO2-Bilanz insgesamt, wenn man jetzt einen energetisch günstigen Prozess macht, ist positiv, aber es heißt nicht, dass diese 1,8 Tonnen tatsächlich verschwinden, weil ich ja für den Prozess auch wieder CO2 benötige.
Kann man den Prozess auch unterbinden? Konkret im Rahmen des Tag- und Nachtzyklus der Lichterbildung. Ist das möglich?
Ja. Das ist auch eine sehr interessante Frage, weil der Nachtzyklus ist ja unser Feind. In der Nacht ist es nicht nur so, dass die Alge nicht wächst, sondern sie auch Biomasse wieder abbaut. Also nicht so viel, aber doch ein bisschen Biomasse wird in der Nacht abgebaut. Das heißt, da schauen wir auch, also wir können in der Nacht nicht das Licht anlassen, weil unsere Anlagenidee ist ja Sonnenlicht. Aber wir können versuchen, durch andere Dinge den Stoffaustausch ein bisschen zu drosseln. Dass man durch Mischung zum Beispiel in der Nacht herabsetzt etc. Also das schauen wir uns auch an.
Also Sie haben am Anfang erwähnt, Sie suchen noch eine Kohlenstoffquelle und Sie verwenden da halt Biomasse. Und das ist ja relativ kompliziert. Also die CO2 geht in die Alge wandelt das um in Biomasse, dann müssen Sie das heraus extrahieren und so weiter. Ich meine, wäre es doch nicht einfach gescheiter, wenn man, also jetzt blöd gesagt, wenn man einfach das CO2 gleich nimmt, weil das ist ja überall da. Und das ist ja eigentlich die Kohlenstoffquelle auch für die Pflanzen. Und die Energie, die kann man ja gewinnen aus Solarzellen oder so weiter, die haben ja auch eine gewisse Effizienz, da kommt man ja vielleicht sogar auf dieselbe Bilanz, weil das ist ja immer so die Kritik am Biodiesel, dass das ein bisschen so eine Sackgasse ist, generell, ich meine, das ist so, was man jetzt so hört.
Ich fürchte, ich habe jetzt Ihre Frage nicht ganz verstanden, was meinen Sie?
Ja, wieso, also es gibt immer viele Leute sagen, dass halt der Biodiesel ja eine Sackgasse, energetisch gesehen eine Sackgasse ist. Man könnte ja auch gleich CO2 aus der Luft herausfiltern, das kann man machen, und dann Energie hineinstecken und das wieder umwandeln in Methan und so weiter.
Das CO2 in Methan?
Ja.
Wie wollen Sie denn das machen?
Indem Sie es mit Wasserstoff umsetzen, ganz einfach.
Und woher nehmen Sie den Wasserstoff?
Den muss ich halt herstellen aus Solarzellen oder aus Windenergie, nehme die elektrische Energie und wandle die halt um in Wasserstoff. Aber ich meine, es ist ja so, es gibt ja Solarzellen, die mit 10, also ich komme aus der Solarzellenforschung, aber es gibt ja Solarzellen, die mit 10% Wirkungsgrad arbeiten. Das heißt, da habe ich dann schon die 10%, dann muss ich natürlich Wasserstoff erzeugen, okay, das geht relativ effizient mit 80% und dann CO2 auch direkt herstellen. Also ich meine, ich rede jetzt nur von der energetischen Bilanz. Ne?
Ja, also kann ich mir schlecht vorstellen, dass es ausgeht, aber könnte man mal durchrechnen. Aber also, ich bin ein bisschen skeptisch.
Eine Frage, darf ich da vielleicht eine kleine Anmerkung machen? Die Gegenfrage ist natürlich, in der Solarzellentechnologie, wie schaut es da mit der Prozessenergie aus, die man aufwenden muss, um mehr reines Silizium so weit zu bringen, dass es Strom produziert? Also das wäre auch interessant, aber das wäre wieder ein ganz eigenes Thema, das zu vergleichen.
Bitte. Der Kollege hat jetzt aber insofern ein interessantes Stichwort gegeben, und zwar den Flächenbedarf. Ne? Wenn man jetzt dann doch die Solartechnologie hernimmt, die grundsätzlich eine Fläche benötigt und sie mit Anlagen jedoch eine viel konzentriertere Anlagenaktivität erreichen können, können Sie sagen, jetzt im Vergleich dazu eben vielleicht für solche Prozentsätze, und ist es der Weg zu sagen, nur das Tageslicht zu nutzen, weil man die Lichterzeugung ist ja eigentlich heutzutage schon was recht Effizientes. Ist sozusagen der Prozess wirklich für so eine lange Tageszeit zu unterbinden, ohne künstlichen Lichteinsatz, von der Effizienz her der richtige Weg, oder geht es auch in den Richtung, in Länder zu kommen, wo man eben sagt, ich habe eben keine zusätzlichen Energiequellen, ich muss ja autark werden und möchte hier den Lichtprozess begleiten, und dann in weiterer Folge, ist dieser Prozess, der mir sehr hochtechnologisch erscheint, auch abschätzbar, ob der für Länder, die ja so unter Energieknappheit leiden, ob dort solche Technologien zum Einsatz kommen können, also ob solche Prozesse in solchen Ländern auch geführt werden können.
Das ist natürlich die Frage, ob das möglich ist. Wünschenswert ist es natürlich, möglichst weit an den Äquator zu kommen mit den Anlagen. Was die Algen tatsächlich brauchen, ist eine Ruhephase. Also 24 Stunden beleuchten vertragen sie nicht gut. Also wir arbeiten da mit verschiedenen Beleuchtungszyklen, schauen uns das an, und sie brauchen eine Regenerationsphase. Ich meine, das muss natürlich nicht 8 oder 10 Stunden sein, die könnte man verkürzen. Und was Licht betrifft, ja, es gibt da auch einige Ideen, die Dunkelphase zu verkürzen und auch mit LEDs zum Beispiel dazu zu leuchten.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Eine Frage diesbezüglich der Farbe von Algen hätte ich. Warum gibt es rote, blaue, grüne? Und ist es nicht so, dass durch den Schadstoffeintrag in die Weltmeere dort auch vermehrt Algenbildung auftritt, was auch zu gesundheitlichen Schäden führen kann?
Ja, das sind jetzt sehr, sehr physiologische Fragen. Also grün sind die Algen, weil sie Chlorophyll enthalten, und rote Algen, die man als rot sieht, das ist dann das Astaxanthin. Also das sind Pigmente, die sie bilden, um sich vor zu viel Sonnenlicht eigentlich zu schützen. Was die Physiologie der Weltmeere betrifft, bin ich gar nicht die richtige Ansprechpartnerin. Das ist.
Aber es kann auch zur Plage werden.
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Also es gibt ja auch ein Projekt, also es hat ja jetzt vor einem halben Jahr, ein Jahr ein Projekt gegeben, wo man angedacht hat, Algen im Meer zu züchten, völlig offen, also so quasi das Meer zu düngen, dass dort mehr Algen wachsen und mehr CO2 binden. Ich meine, es ist dann nicht zu dem Projekt gekommen, also man hat dann gemeint, man würde dann düngen und auch Eisen und alles Mögliche zugeben, um das mikrobielle, also das Algenwachstum zu beschleunigen, und die würden dann mehr CO2 aufnehmen. Aber das wäre natürlich schon ein bisschen riskant, in so ein Ökosystem einzugreifen. Aber wie gesagt, für Ökosysteme bin ich nicht die Fachfrau.
Ich glaube, ein interessanter Aspekt, den Sie vorhin angesprochen haben, ist Entwicklungsländer, aber auch Länder wie Österreich, die doch agrarisch teilweise strukturiert sind. Inwieweit lässt sich die Zucht von der Produktion des Treibstoffes trennen und die Algenzucht dezentralisieren? Ist das eine Möglichkeit oder ist das eher nicht denkbar vom technologischen Aufwand her?
Das ist durchaus denkbar. Das Größenverhältnis zwischen Algenkultivierungsanlage, die ist riesig, mit wenig Output, und dieses Öl zu transportieren, das ist durchaus denkbar. Also wir sind jetzt momentan in Verhandlungen für ein Demo-Projekt, und da geht es auch darum, also da ist die Kultivierung natürlich in Spanien. also natürlich in Südeuropa, und verarbeiten, verarbeitet wird es hier bei uns.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar Biotreibstoff gibt es ja mehrere Schienen, und die eine ist die Verarbeitung von Reststoffen, also Stroh, Holz etc.
Ja.
Und da soll man ja angeblich schon relativ zu günstigen Treibstoffpreisen gekommen sein. Ist man mit der Alge, die man extra für diesen Zweck produzieren muss, zu diesen Produktionen konkurrenzfähig?
Nein, also Algentreibstoff ist zu diesem Zeitpunkt zu keiner anderen Technologie konkurrenzfähig, weil wir sind einfach viel zu teuer. Aber weil Sie BTL angesprochen haben, das ist ja vorgekommen vorher, wir forschen auf diesem Gebiet auch. Also eine andere Arbeitsgruppe bei uns im Unternehmen setzt Zellulose zu flüssigen Treibstoffen um, und wir sind und schauen uns natürlich auch an, was die anderen machen, weil es natürlich, man muss sie am Laufenden halten. Und industriell gibt es das natürlich noch nicht. Das heißt, was da hochgerechnet wird, dass man sagt, wir verwerten die ganze Pflanze etc. etc., da muss man dann relativieren, weil dann wieder die Wirkungsgrade so niedrig sind und der Aufwand sehr groß ist und die Anlagen sehr teuer. Also im Vergleich zu einer Biodieselanlage ist so eine BTL-Anlage 8-mal teuer, oder also jetzt so Auge mal B. Also das steckt auch noch in den Kinderschuhen. Also was wir jetzt fertig entwickelt haben und was wir jetzt verwenden können, ist Biodiesel und Bioethanol. Also das sind die zwei Technologien, die industriell reif sind. Die anderen Optionen sehr interessant und in jede Richtung, also jetzt Elektroauto, alles sehr interessant. Aber, ich meine, Elektroautos fahren ja auch schon, aber die Frage ist, was ist tatsächlich, was wird industriell erzeugt und was kann auch am Markt bestehen?
Ja, denn ich glaube, das Elektroauto ist ja nicht unbedingt die Alternative, denn solange der elektrische Strom noch aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird, ist es nicht sehr, sehr positiv im CO2-Effekt. Da wäre interessant, der Biotreibstoff.
Sehen wir genauso.
Ich würde gerne wissen, wie lange sein Forschungszyklus dauert. Also was heißt es, von der Idee, etwas auszuprobieren, wirklich dann es jetzt industriereif zu haben?
Das kommt jetzt ganz drauf an, aber beim Algenbiodiesel haben wir im Jahr 2006 haben wir begonnen, und wir werden 2011 das Projekt so weit abgeschlossen haben, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt in eine Pilotphase, in eine Demonstrationsphase. Also das heißt, es dauert für dieses Projekt dauert es 5 Jahre. Also braucht man einen langen Atem.
Sie haben eine Arbeitsgruppe BTL erwähnt.
Ja.
Auf welchen Rohstoff, in welche Richtung geht sie bei BTL?
Das ist eine Flüssigphasenpyrolyse, Zellulose.
Woraus?
Zellulose.
Einfach Zellulose.
Also
Stroh oder,
Stroh,
oder
ja.
Baumarten oder Restholz, ist egal.
Sowohl als auch.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Verwertung dieser Algen für die Gewinnung von Rohstoffen wahrscheinlich schneller wirtschaftlich sein kann, wie Treibstoffe herzustellen. Und Sie arbeiten da ja schon dran, an Omega-3 und so. Haben Sie auch Forschungen am Laufen, wo Sie andere Rohstoffe herstellen? Außer Omega-3, so
aus Algen?
Vitamine und so weiter, ja.
Omega-3, also die Proteine sind ja sehr, also die Proteine in Algen, die sind ja recht wertvoll für die Tierernährung. Diese ganzen mikrobiellen Proteine, da bin ich jetzt wieder ein bisschen überfragt, was da das Wertvolle dran ist, aber die sind auch sehr gefragt in der Tierernährung, und Pigmente, aber Vitamine nicht. Aber das geht bei uns so in Richtung Tierernährung, was wir uns da anschauen. Also für Nahrungsergänzungsmittel, das ist uns dann einfach zu viel Aufwand in der Umsetzung dann.
Sie haben erwähnt, 5 Jahre dauert sein Zyklus, das ist sicher sehr kostenintensiv. Gibt es da auch Förderungen von öffentlicher Hand, oder muss das der Betrieb allein finanzieren?
Also solche Projekte könnten wir nicht durchführen ohne Förderung. Also dieses Projekt ist vom FFG gefördert und muss dann auch in der Pilot- und Demo-Phase, also wir sind schon in Verhandlungen, wie es dann weitergehen könnte, woher man dann eben eine Teilfinanzierung bekommt. Aber etwa, also die Förderquoten sind die sind irgendwo zwischen 50% und 70%, je nach Programm. Also, und können auch niedriger sein, können auch nur 30% sein. Also wir haben im Algenbereich Glück, dass wir recht hohe Förderquoten haben. Und also diese Projekte werden ohne Förderung nicht möglich. Also wir sind ein Unternehmen von 100 Leuten und haben 17 davon Forscher. Das heißt, die Produktiven müssen 17 Forscher miterhalten und das wird sich nicht ausgehen.
Forscher sind nicht so produktiv.
ja, man gewöhnt sich dran.
Das heißt aber, dass sicher auch Kooperation mit Universitäten gibt, mhm, wahrscheinlich.
Ja, also teilweise als Beauftragungen, wo man dann tatsächlich einen gewissen Teilbereich beauftragt und sagt, man hätte gern eine Analysenvorschrift für XY und das dann zu 100% bezahlt oder eben ein gemeinsames Projekt, wo auch die Uni was einbringt. Und dann, wo man dann gemeinsam eben an den Ergebnissen partizipiert.
Diese Esterung wird dann den Biodiesel fertigstellen. Wie viel bekommt man, also wie viel wird dabei gemengt, dem richtigen Diesel? Also es wird ja nicht nur dieses reine Ethanol-Verfahren oder verbraucht, sondern es wird beigemengt, oder?
Mhm. Es gibt sehr wohl 100% Biodiesel, also es gibt Tankstellen, an denen Sie 100% Biodiesel tanken können. Das ist aber eher ein kleiner Marktanteil. Der meiste Biodiesel wird beigemengt. Also es gibt ja Beimischungsverordnung von der EU und es werden also sukzessive die Beimengung zum Diesel. Also jeder von Ihnen, der ein Dieselfahrzeug hat, tankt auch Biodiesel im einstelligen Prozentbereich.
Sie haben ja gesagt, die Algen bringen Sie durch gewisse Tricks quasi zum Lipide bilden. Mhm. Wäre diese Technologie mit den offenen und, sage ich jetzt mal, anlagenbautechnisch einfachen Eigenzüchten überhaupt machbar?
Ja. Ja, wäre auch machbar. Also die offenen haben den Nachteil, man muss sich so vorstellen, das Licht dringt einfach nicht tief in die Algenkultivierung ein. Das sind nur wenige Zentimeter. Und wenige Zentimeter tiefe Becken funktionieren dann auch wieder nicht. Das heißt, die Becken haben dann eine Tiefe von 20 bis sogar 40 Zentimeter manchmal und oben spitzt es ab in den ersten 5 Zentimetern und darunter ist es finster und da ist dann keine photosynthetische Aktivität. Das ist das Problem mit der Produktivität in diesen Becken. Aber ich habe trotzdem diese große Menge an Wasser, die ich bewegen muss.
Und die Lipide bilden sich, ohne dass Sie da jetzt die Begasung verändern müssen, oder?
Die Begasung als solche verändern wir nicht, sondern die wir limitieren die Nährstoffe, die wir so zugeben, die Nitrate zum Beispiel.
Danke.
Das ist der berühmte Vogel, der drüber fliegt, verbessert wieder den Nitratversorger und dann wird es wieder
schlechter.
Ja,
dann geht wieder nichts.
Es gibt ja schon eine Vielzahl von existierenden und produzierenden Biogasanlagen, die also hauptsächlich mit Bakterien, aeroben, anaeroben Bakterien arbeiten, wo diese Bakterien mehr oder weniger als Nebenprodukt anfallen. Gibt es bei Ihrer Seite Überlegungen, dass man die möglicherweise als Rohstoffquelle für Biotreibstoff verwenden könnte?
Diese Bakterien?
Ja.
Nein, also
die enthalten doch sicherlich auch Lipide.
Also haben wir überhaupt noch nie überlegt, ne? Das heißt, in der Biogasanlage die Bakterien, die verbleiben ja in der Anlage, oder? Werden die dann zwischendurch ausgeschleust? Also ich kenne die Technologie gar nicht.
Ich habe vor einem Jahr mit einem Techniker gesprochen, der also in diesem Geschäft ist. Ja. Der hat mir erzählt, dass es der Trick ist, also man kriegt verschiedenste Rohstoffe angeliefert, Gras, Laub, ja, Heu, ja, Mulch etc. Und man muss dann die richtigen Bakterienstämme herausfinden, die das Zeug optimal verarbeiten. Und dabei, die wachsen natürlich. sonst würden sie ja niemals Methan produzieren.
Ja.
Sie vermehren sich dabei. Und das fällt sozusagen dann als Nebenprodukt an. Und es wäre ja auch durch, ich habe keine Ahnung, inwieweit Lipide oder andere wertvolle Stoffe in diesen Bakterien enthalten sind.
Aber ich auch nicht. Also heute hätte man noch nie überlegt. Wüsste ich auch gar nicht.
Das kann ich Ihnen gerne beantworten. Sie betreiben schlichtweg keine Photosynthese, die Bakterien. Und ich kann auf photosynthetischen Fette herstellen.
Nein, das war andere Frage.
Es geht um die Lipidherstellung. Und Lipide werden auf photosynthetischem Weg üblicherweise doch hergestellt, oder?
Ja, aber es gibt schon Mikroorganismen, die Lipide bilden. Also es gibt schon auch Bakterien, die Lipide bilden. Und da gibt es ja Untersuchungen dazu, dass also ich wüsste jetzt keinen, ich kann jetzt keines nennen, aber es gibt auch heterotrophe Organismen, die Lipide bilden. Und da gibt es ja Forschungsarbeiten dazu, diese Lipide dann zu extrahieren und auch Treibstoffe daraus zu bilden. Aber das sind nicht Bakterien, die irgendwo anfallen, sondern das sind eben Forschungsprojekte und die werden extra dazu fermentiert.
Ich wüsste zumindest kein Projekt, sei es jetzt auf dem Gebiet der Gentechnologie oder sonst irgendeines, wo dies in irgendeiner Weise verwendet wird.
Also ich weiß es von einem Unternehmen von uns im Technologiepark, die biotechnologisch arbeiten, eigentlich sehr nur, hauptsächlich mit Bichia, aber da haben sie eben auch mit diesen Lipidbakterien. Aber ich kann Ihnen das gerne schicken, wenn Sie das interessiert, was das für ein Organismus ist. Die haben wieder aufgehört, weil es nicht wirtschaftlich war, aber die haben da Lipide gebildet und haben dann auch, also wir haben dann eben für sie diese Lipide weiterverarbeitet. Aber die sind aus heterotrophen Organismen.
Und welche Lipide waren das und welche Bakterien, wissen Sie
das? Den Organismus weiß ich nicht, also das müsste ich nachschauen, kann ich Ihnen schicken. Aber das waren Neutralfette und Fettsäuren, die da gebildet wurden.
Da gibt es jetzt noch Direktfragen. Bitte.
Darf ich ein bisschen, schon zum gleichen Thema, aber ein bisschen vom Rohstoff her, Sie haben sich sicher mit Sojaöl auch beschäftigt. Meine Frage, wie schätzen Sie das technisch ein? Es gibt in Nordamerika große Bemühungen, aus Sojaöl Biodiesel zu erzeugen. Das ist die weltgrößte Ölpflanzenart, natürlich auch ein Lobbyismus dahinter, keine Frage. Aber die unterschiedlichen Standards zwischen Rapsöl in der EU, die primäre Quelle, und Sojaöl, ist das aus Ihrer Sicht wirklich durch die Wirtschaftsinteressen den Lobbyismus bedingt oder ist das auch technisch so, dass Sojaöl nicht so gut geeignet ist?
Wie Sie schon sagen, die Biodieselnorm, also in Europa ist die Biodieselnorm, die EN 14214, eine Norm, die auf Rapssäure mit Rapsmethylester zugeschnitten ist. Also es ist von allen Werten, also die Werte, die man mit Raps erhält, die sind dort in der Norm auch vertreten. Soja als solches, also ich habe es jetzt, wir haben in unseren Anlagen, mir fällt jetzt überhaupt keine ein, wo wir Sojaöl verarbeiten. Aber wir in unseren Anlagen, wir machen halt hauptsächlich Tierfett und Altspeiseöl und beimischen, was halt so am Markt billig ist. Aber nein, also könnt ihr jetzt.
Nein, haben Sie auch gesagt, Waste ist ja Ihr Fokus.
Ja. Also das ist unser Fokus, dass wir Waste verarbeiten. Aber Soja in unseren Anlagen nicht.
Ich möchte noch auf die Frage von zuletzt Ergiebigkeit habe ich gelesen, dass Algen, ein Hektar Algen bietet 20.000 Liter Energie, also Treibstoff in Zukunft. Zuckerrohr 4.500, Palmöl 6.000, Soja 500 Liter. Das ist relativ wenig. Ich habe umgekehrt gehört aus Amerika, dass man der Ansicht ist, man kann in 10 Jahren schon technisch so weit sein oder früher sogar, dass man eben den Treibstoff aus Algen für die Flugzeugindustrie zur Gänze verwenden könnte. Es würde eine Fläche laut dieser Billy Glover, das ist ein Vorstand von dieser Flugbauerfirma, eine Fläche benötigen, die so groß ist wie, sagen wir jetzt, Belgien. Und man meint ja, man muss ja diese Anlagen nicht in Gegenden transferieren, wo Landwirtschaftsflächen zur Verfügung oder kontaminiert werden oder reduziert werden, sondern man könnte auch in die Wüste gehen und oder eigentliche brachliegende Flächen dafür heranziehen. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist ja die Idee dahinter, dass man nicht landwirtschaftliche Flächen...
Eines noch, es gibt angeblich schon Probeflüge mit Fliegern, die im letzten Jahr, 2009, schon unterwegs waren. Und bislang, ja, hat man gesagt, es sei okay gewesen.
Also ich will mir jetzt nicht selber meine eigene Euphorie nehmen, aber diese Probeflüge mit den Flugzeugen... Da muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil da läuft dann eins von vier Triebwerken mit einer Beimischung von...
Eins von vier war mal die erste Phase und der nächste Phase haben die schon zwei von vier genommen. Ich glaube, das war vielleicht schon besser.
Aber das sind dann halt auch Beimischungen, da wird dann auch beigemischt, also da wird nicht mit reinem Algen... Also
es ist wahrscheinlich alle derzeit ein bisschen damit.
Ja. Und was Sie, die Flächenproduktivität von den 20.000 Litern? Das ist ein ganz guter Wert. Also wenn man wirklich, es haben natürlich auch Professoren errechnet, was theoretisch möglich ist, und die kommen dann auf 44.000, was theoretisch möglich ist. Aber mit 20.000, da sind sie gut dabei.
Bitte Mikrofon, bitte. Mhm.
Ist das nur hochgerechnet oder sind das effektiv Werte?
Das sind theoretische Werte, die möglich sind.
Die können sehr weit auseinandergehen. Das ist immer wieder.
Aber die 20.000, das ist gut, also das deckt sich mit dem.
Aber man muss auch sehen, was zu Soja gesagt wurde, 500 Liter. Das erscheint mir schon sehr gering.
Ja.
Aber wahrscheinlich doch.
Raps macht 1.000 circa.
Dann kann man mit Soja was Besseres machen.
Ja, aber Sojaöl ist, also in den Vereinigten Staaten wird doch Sojaöl zu Biodiesel verarbeitet.
Ich will das Sojaöl natürlich nicht verteidigen, schon aus europäischen und österreichischen Interessen nicht, aber der Hintergrund ist, der Eiweißschrot ist sehr wertvoll und da muss man die Zweitverwendung sehen. Das ist der Grund. Das Öl haben die sowieso.
Ja.
Interessant, natürlich, was Sie angesprochen haben, der Zeitraum der Wirtschaftlichkeit, 10 Jahre. Es ist zu hoffen, dass das nicht so wird wie der Marsflug, der immer in 20 Jahren stattfindet, also die Kernfusion, die immer in 50 Jahren beginnt.
Der erste Mondmann ist auf
40 oder 50 Jahre. Hoffen wir, dass so stimmt. Ja. Aber es sind sicher sehr interessante Perspektiven, die sich hier ergeben.
Naja.
Hoffen wir das Beste. Gibt es jetzt von Ihrer Seite noch Fragen an die Vortragende? Sonst kann ich auch sagen, sie steht nachher gerne für Einzelgespräche zur Verfügung. Wir haben ja bis etwa 22 Uhr auch geöffnet. Also wenn Sie einzelne Fragen haben, Interessen haben, ich glaube, Sie werden gern,
sehr gern,
die Fragen auch beantworten. Ja, falls im Publikum keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich noch einmal sehr herzlich für die sehr interessanten Ausführungen.
Sehr gern.
Wir bleiben noch ein paar Dinge anzukündigen. Das Erste ist, ich möchte den Freundeskreis des Kepler-Salons vorstellen, falls Sie Interesse haben. Ich habe gehört, seit heute oder seit gestern ist es ein Verein. Stimmt das so? Und es freut mich besonders, dass wir auch eine Präsidentin unter uns haben, die Elfe, die Präsidentin des Vereins Freundes Kepler-Salons geworden ist. Also wenn Sie sich über den Verein erkundigen wollen, Elfe ist hier die kompetente Ansprechpartnerin. Danke. Und die nächsten zwei Veranstaltungen kommenden Montag, ein sehr interessanter Titel, Nummer Baby, wie der Mond die Fortpflanzung der Tiere steuert, von Christin Tesmer-Reible, sicher sehr interessant. Und Montag, den 29.03., wie entsteht ein Tonsystem, muss ich aufpassen, ich habe schon mehrfach geübt, Aristoxenos aus Tarent und seine gelehrten Schriften der Antike, das ist ein sehr interessantes Thema. Und der Vortragende ist... der hat wirklich diesen Vornamen, ich habe noch einmal nachgefragt, der heißt Stefan Icarus Kaiser. Also zwei sehr interessante Themen in den nächsten beiden Wochen, zu der ich Sie auch herzlich einlade. Danke sehr.